Robert und ich haben seit ungefähr einer Woche Sticker. Auch coole Sticker. Und davon 1000 Stück. Und die müssen jetzt verteilt werden. Und so langsam gibt's hier und da schon mal einen Sticker zu spotten. Und ich habe hier in Dresden am Albertplatz auch einen Sticker angebracht. Und wirklich einen Tag später war der schon überklebt. Mit einer anderen Werbung. Und da hatte ich Robert vorgestern, glaube ich, ein Bild von geschickt und dachte, habe nur zugeschrieben, ey, das ist echt frech. Und ich bin danach dann ein Stückchen gegangen und habe dann die Person gesehen, die das überklebt hat. Höchstwahrscheinlich. Denn es war eine große Säule, ich glaube irgendwie von der Bahn oder so, die Stromkabel wurden von dieser Säule gehalten, also eine relativ breite Säule. Und da war eine Sache dran, da war ein Plakat dran, eine Werbung. Und die Person hat genau dieses eine Plakat überklebt mit der eigenen Werbung.
What?
Die Person, die, vermute ich, auch unser Sticker überklebt hat, obwohl links und rechts Platz gewesen wäre.
Okay, okay.
Wie assi ist das?
Damn.
Ich habe das gesehen und habe mir das so angeschaut, bin stehen geblieben und habe so kurz überlegt, ey, soll ich jetzt diese Person konfrontieren?
Ey. Weil ich soll sich am Riemen reißen, was soll denn das? Doch scheiße.
Warum so assi? Also gerade an der Stelle, es wäre wirklich mehr als genug Platz gewesen.
Hey, also gerade wenn viel Platz ist, das ist doch mies.
Ja.
Ist doch nicht schön.
Weil ist jetzt nicht unfassbar teuer, aber sag ich mal teuer genug und auch einfach so aus Respekt.
Überkleben ja auch nicht einfach so Zeug von anderen.
Genau, kann man doch einfach so, alle verhalten sich anständig.
Ich guck bei sowas auch immer erstmal irgendwie, ist die Veranstaltung, wenn da so ein Plakat hängt oder ein Flyer oder irgendwas, passiert das noch in der Zukunft, genau, oder ist das schon letzte Woche gewesen oder so? Und ich überklebe da doch auch nicht irgendwie Zeug.
Wenn letzte Woche, dann rüber.
Ja, so nach dem Motto, weißt du, aber wenn es irgendwas ist, was jetzt erst noch kommt, dann überklebe ich das ja nicht, das ist doch Quatsch. Ey, Mann.
Genau.
Schade.
Also, ja, schade. Das ist schade. Ich habe wieder einen drüber geklebt. Das ist jetzt Krieg. Wir haben noch 1000 Stück, ja? Bis unser Stapel an Stickern einfach so 10 cm absteht nach vorne und sich Leute den Kopf dran stoßen.
Tja, er hat uns den Krieg erklärt.
Ich komm da häufig vorbei. Jetzt geht's los.
Okay, ich verstehe. Oh boy.
Apropos, jetzt geht's los.
Wir sind Headliner am Herzen und heißen euch herzlich willkommen. Ich bin Robert, mir gegenüber sitzt Jonas, wie jede Woche Dienstag. Und wir haben heute was Neues für euch vorbereitet. Nicht nur unsere übliche Rubrik, in der wir euch zwei Songs vorstellen. Wir haben uns überlegt, dass wir noch ein paar neue Rubriken einführen möchten. Und eine davon heißt Arbeitstitel Musik, Essen, Alltag. Es geht darum, dass ich Jonas drei Fragen stellen werde, eine zu jedem dieser Themen und umgekehrt auch, und wir gucken mal, was da spontan dabei rauskommt. Ich denke, ich starte mal, jetzt wo ich das so schön anmoderiert habe.
Ja, ich bin einfach ganz ruhig. Ich tue so, als wäre ich nicht da.
Okay, das ist sehr hilfreich, danke. Das ist vor allem für den Podcast sehr dienlich. Willkommen zum Podcast Headline am Herzen mit Robert.
Roberts Monolog.
Genau, 45 Minuten dürft ihr mir jetzt zuhören. Eine Musikfrage für dich. Wenn du einen Song bei einem Karaoke-Abend singen müsstest, mit dem Ziel zu gewinnen. Ja, das ist
wichtiger
wichtig.
Nachsatz.
Welcher Song wäre das?
Okay, dazu muss ich erstmal was sagen. Es gibt in meinem Freundeskreis Leute, die auch regelmäßig so Karaoke-Abende veranstalten. Ich war da bisher noch nie dabei. Ich war noch nie auf einem Karaoke-Abend.
Ich kann mir gut vorstellen, warum.
Und mein Problem ist noch nicht mal, das zu singen, weil so viel Wahnsinn habe ich in mir. Ich will nur nicht den ganzen Abend die anderen hören.
Nee. Wirklich? Das ist dein Grund?
Ja.
Aber das ist doch das Schönste daran. Man geht zusammen raus, den Karaoke, hat irgendwie Spaß. Alle singen bescheuert in das Mikrofon. Keiner kann so richtig singen. Keiner weiß wirklich, was er tut. Es macht einfach Spaß.
Ich kenne aber die Leute und was sie für Songs nehmen. Und ich will nicht griechischer Wein hören. Ich möchte wirklich aktiv nicht griechischer Wein hören.
Wirklich?
Oder I Kissed a Girl.
Damn. I kissed a girl and I liked
Okay, also um die Frage zu beantworten. Ich glaube, so persönliche Sachen wären, glaube ich, für mich Mr. Brightside von den Killers oder Don't Stop Believing. Weil ich finde, es sind einfach so zwei der allerbesten Songs überhaupt. Und gerade Don't Stop Believing ist, glaube ich, sehr witzig zu singen, weil es einfach unfassbar hoch ist und nicht singbar für normale Menschen. Aber wenn du sagst, um zu gewinnen, ich glaube, man müsste irgendeinen Anime-Song nehmen. Ich müsste wahrscheinlich das Naruto-Intro singen, um zu gewinnen. Und ich schaue nicht mal Naruto.
Kennst du das überhaupt?
Ja, ich habe mal, klar, früher, so nach der Schule.
Ah, warst du ein Anime-Gucker?
Ja, ich war schon Anime-Gucker, auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Ja, witzig.
Jonas, wir lernen noch neue Sachen übereinander.
Oh, wollen wir uns kurz anfassen an den Händen.
Sehr geehrte Damen und Herren, in den folgenden 30 Minuten führen Jonas und ich eine intensive Abhandlung über unsere Beziehung zueinander. Aus Jugendschutzgründen haben wir diese zensiert. Nun, das Wetter.
Oh Gott. Was, das unerwartet weird.
Oh boy. Wenn sich die Hand anfühlt wie was anderes.
Was ist mit dir los?
Also ich gehe jetzt mit dem Naruto-Intro. Ich weiß gar nicht, ob das Sprache enthält, ehrlich gesagt, aber bestimmt, ne?
Ich glaube, ich könnte sogar ein...
Japanisch?
Ich könnte ein japanisches Bleach-Intro singen. Ich glaube, die hatten in verschiedenen Staffeln verschiedene Intros, genau. Und eins davon kann ich, glaube ich.
Also ich kann nicht Japanisch. Ich kenne nicht das Naruto-Intro. Das wäre mein Top-Tipp.
Die wird tricky. Was ist das seltsamste Gericht, das du je gegessen hast, welches aber trotzdem geschmeckt hat?
Ich sage jetzt einfach das Erste, was mir einfällt. Ich war in Nashville das Jahr sehr viel so südostasiatisch essen.
Geil.
Weil ich ein paar Freunde hatte, die den Background hatten und das halt so ein bisschen ausgecheckt haben und mich da halt viel rumgeführt haben. Mega geil. Hatte ich viel so authentisches Essen aus der Richtung. Und eine Sache, die ich sehr weird fand, war so, ich hatte vietnamesisches Barbecue mit einem Fischkuchen. Also irgendwie so verarbeitetem Fisch als Kuchen. Und ich muss sagen, das war echt nicht mein Highlight. Also es war schon so eine Grenzerfahrung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Sache ist, die, wenn man sie mehrfach isst, die so ein bisschen an einem wächst. Und so generell für diesen Geschmack bin ich schon zu haben. Ich koche selbst auch gerne mit Fischsoße. Das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung.
Krass. Okay, Fischkuchen?
Genau.
Boah, das stelle ich mir so ekelhaft vor.
Here you go.
Und es hat geschmeckt?
Es war sehr fischig. Aber es war jetzt nicht, ich spuck's aus, sondern okay, weird, aber...
Also so in unerwarteter Weise dann doch essbar.
Ja.
Verstehe. Letzte Frage zum Alltag. Welche Haushaltsaufgabe schiebst du immer wieder auf?
Was ich immer wieder aufschiebe, ich glaube, meine Top 2 Sachen sind einmal Fenster putzen. Wobei, ich glaube, das finde ich nicht ganz so schlimm. Richtig ätzend finde ich Kühlschrank. Und ich glaube, Kühlschrank ist schon so eine Sache, die könntest du wahrscheinlich...
Kühlschrank aufräumen oder was?
Schon, nee, also so auswischen halt.
Ah, okay.
Also so richtig reinigen.
Ja, oh ja.
Das ist, finde ich, richtig ätzend. Und ich glaube, das wäre sowas, was man wahrscheinlich alle 4 Wochen machen könnte. Sinnvollerweise. Wegen Keimen und so. Was aber, glaube ich, kaum jemand macht.
Boah. Also ich hab eigentlich drüber nachgedacht, als ich die Frage aufgeschrieben habe, was sind denn Haushaltsaufgaben, die ich aufschiebe, weil ich bin eigentlich so, also ich prokrastiniere fast nichts. Und besonders im Haushalt, also ich habe so meine Putzroutine und das muss gemacht werden. Ich mag das einfach nicht, wenn es irgendwie staubig oder ekelhaft ist.
Das mache ich auch, genau. Aber es gibt ja
aber
noch so...
Aber ich habe gerade jetzt, wo du es gesagt hast, damn, Kühlschrank, ja, du hast recht. Fuck. Ja, das ist eine Sache, die ich aufschiebe, stimmt.
So, Robert lauft jetzt los nach Hause.
Boah, ich finde es jetzt scheiße, du hast recht. Oh Mann. Na gut, okay.
Die Keime schieben schon von innen die Kühlschranktür auf.
Bitte. So selten putze ich den nicht, aber du hast recht. Kühlschrank putzen ist definitiv eine Sache, die wahrscheinlich die meisten Menschen prokrastinieren.
Okay, wir machen jetzt sexy Rollentausch. Hier kommen meine Fragen. Are you ready?
Bin soweit.
Die Musikfrage. Was war die erste Band, die du bewusst gehört hast? Also ich meine jetzt nicht, Papa, was ist das für Musik, die wir gerade hören, sondern wo du gesagt hast aus einem eigenen Antrieb, ich habe jetzt mal Bock, eine CD von XY zu hören. Ich will jetzt mal diese Band genau kennenlernen.
Ich habe tatsächlich von meinem Papa zwei CDs bekommen. Und zwar Metallica und System of a Down. Das waren die beiden ersten CDs, die ich aktiv selber eingelegt habe und immer wieder gehört habe. Und bei System of a Down weiß ich, es war auf jeden Fall Hypnotize. Bei Metallica weiß ich nicht mehr, welches Album das war. Aber ich habe dann auch System of a Down wirklich gesuchtet. Dann weiß ich noch, das habe ich zwar nicht aktiv eingelegt, aber das ist eine lustiger kleiner Funfact. Als ich 3 Jahre alt war, haben meine Eltern eine VHS vom Pink Floyd Pulse Concert eingelegt. Und das hat mich so begeistert, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, Mama und Papa, wenn ich groß bin, will ich Rockstar werden.
Oh.
Ja, das waren meine exakten Worte.
Die haben also den Weg geebnet, dass du jetzt perspektivlos an der Musikschule festhängst. Okay,
ouch.
Die nächste Frage.
Ich liebe meine Arbeit an der Musikschule, by the way.
I know. Die nächste Frage, Essen. Insekten, ich mag's gern knusprig oder fui fui?
Ich glaube, ich habe einmal Heuschrecken oder so auf so einem, was sind das, diese Food-Märkte so in der Stadt probiert. Aber ich glaube, das ist nichts für mich. So basically, ich probiere immer alles Mögliche. Also ich habe da auch keine Scham oder Sorge oder sowas. Ich probiere einfach, was ich nicht kenne. Aber ich glaube, das ist einfach nicht mein Ding.
Was war das für eine Heuschrecke? Also wie groß war die? Beschreib mal.
So.
Okay, also schon so, was sind das, so 3-4 Zentimeter?
Ja, 3-4 Zentimeter.
Also wie so ein Stück Finger quasi.
Ja, es wird immer ekelhafter, so, wenn du das ausführst.
Ja, also zeigen bringt halt in einem Podcast nicht so viel.
Ja, ja.
Ich will einfach, dass man sich das vorstellen kann, weil ich habe halt darüber natürlich auch nachgedacht. Ich habe noch nie was in die Richtung gegessen und ich bin da gar nicht scharf drauf. Ich glaube, auf einen Mehlwurm würde ich mich einlassen, aber Heuschrecken waren halt das Nächste, an das ich gedacht habe, weil es ja auch so relativ weit verbreitet ist. Und ich glaube, bei der Größe wäre da für mich schon eine ganz, ganz klare Grenze erreicht. Es gibt vielleicht ja auch so frittierte Spinnen und Skorpione und das finde ich krass abwegig für mich. Letzte Frage, Thema Alltag. Was tust du, wenn du einen Bekannten siehst, aber keine Lust hast, mit ihm zu reden? Oder ihr?
Ich gehe dann, ich versuche dann so aktiv wirklich mich umzudrehen, der Person so unsichtbar vorbeizulaufen, so richtig, wirklich weird. So, ich hatte neulich die Situation, da habe ich jemanden im Supermarkt gesehen. Ich habe so gewartet, bis die Person hinter so einem Regal verschwunden ist. Ja. Und bin dann mit so einem Rücken zeigen laufen an der Person so vorbeigelaufen, direkt zur Kasse. Es ist richtig weird, aber Alter, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die einzige Person bin, die das macht.
Stealth Mode.
Ja, ey, weißt du, ich habe nicht immer Bock, Social zu engagieren. Manchmal, ich bin gerne introvertiert. Wenn ich in dem Modus bin, dann möchte ich das gerne einfach bleiben.
Und ich mache das halt genauso. Oder habe wirklich einen sehr starren Blick nach vorne, weil ich weiß, wenn ich jetzt nach links oder rechts schaue und man hat einmal diesen Blickkontakt, dann gibt es halt keinen Zurück mehr. Und dann schaue ich wirklich ganz starr nach vorne und ich gehe ja sowieso recht schnell und versuche dann so ein bisschen aus diesem Umkreis rauszukommen. Und ich finde das aber auch sehr assi. Ich mache das wahrscheinlich so einmal die Woche.
Ich habe es jetzt nie aktiv ausgecheckt, aber ich beobachte das jetzt mal. Jetzt hast du mich darauf gebracht.
In einem Monat gibt es dann das Update.
In einem Monat kriegt ihr ein Update, ob es eher so 4-mal war oder eher 40.
Ob ich schon Insekten gegessen habe und ob Robert seinen Perma-Stealth-Mode anhat oder eher so bei Gelegenheit. Alright, das waren unsere Fragen. Dann machen wir weiter mit den Songempfehlungen, oder?
Wir haben heute 2-mal Rock für euch. Und ich freue mich richtig auf die heutige Folge, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Aber auch sehr anderen Rock.
Ja, sehr unterschiedlichen Rock.
Rock ist ja nicht gleich Rock. Also wenn Leute spitzfindig sind und so ein bisschen auf die Produktion achten, auf den Klang, glaube ich, kann man drauf kommen, dass mein Song aktuell, also auch aktuell ist. Aber so von der ganzen Ästhetik her klingt deiner da deutlich progressiver.
Ja,
das ist
ja,
meine Wahrnehmung. Okay. Du hast ja einen Song von Muse rausgesucht. Vielleicht fangen wir damit an.
So ist es. Ich habe endlich einen Song von Muse rausgesucht. Ich habe ja schon mehrfach erwähnt im Podcast, dass Muse eine meiner absoluten Lieblingsbands ist.
Ja, ich habe mich schon mit meinem Schicksal abgefunden, dass dieser Tag kommen wird.
Und ich habe The Handler rausgesucht. The Handler von der Scheibe Drones, 2015 erschienen, das 7. Studioalbum von Muse. The Handler. Einer meiner absoluten Lieblings-Muse-Songs. Und ich habe bewusst nicht Uprising, Hysteria oder einen der absoluten bekannten Megabanger gebracht. The Handler ist nicht unbekannt, aber es ist definitiv keiner der großen Mainstream-Hits von Muse. The Handler ist für mich ein ganz besonderer Song. Ich finde ihn emotional wirklich sehr, sehr, sehr stark. Ich finde die Message dahinter sehr stark und auch die Message im Rahmen dieses Albums. Drones ist ein Konzeptalbum. Es geht um die Entmenschlichung der Kriegsführung und um die militärische Indoktrination. Und das sind zwei große, harte Themen, die in Drones wirklich, denen in Drones wirklich auf den Zahn gefühlt wird. In Dead Inside verliert sich der Protagonist. In Psycho wird er gehirngewaschen vom Militär und indoktriniert. Im dritten Song Mercy bittet der Protagonist um Gnade. Und in Reapers verliert der Protagonist jegliche Empathie und ist bereit dazu, sich diesem Kriegsszenario einfach zu beugen, Teil davon zu sein, an dieser Entmenschlichung teilzuhaben und selbst eine unmenschliche Drohne zu werden. Und in The Handler, und das ist das Besondere für mich an diesem Song, realisiert das der Protagonist und ist allmählich bereit dazu, zu rebellieren, aufzubegehren und zu sagen, ich möchte mich nicht mehr kontrollieren lassen. Ich möchte nicht mehr alleine sein. Ich möchte nicht mehr alleine gehen. Und das ist für mich was ganz Besonderes. Ich finde überhaupt, dieser Song hat einen tierisch guten Text. Für mich ist es die Bridge, die dann so eine große Aussage hat. I won't let you control my feelings anymore. I will no longer do as I am told. And I am no longer afraid to walk alone. Let me go, let me be. I am escaping from your grip. You will never own me again. Und das ist der Turning Point in diesem Album. An diesem Punkt nimmt das ganze Album eine richtige Wende. Als nächstes kommt eine Ansprache von JFK über Freiheit und Unabhängigkeit, gefolgt von dem Song Defector, wo der Protagonist davon singt, wieder frei zu sein. Und da nimmt diese Rebellion richtig Ausmaß an. Gefolgt von Revolt, spricht für sich selbst, glaube ich, und von Aftermath, in dem es darum geht, dass alles verloren ist, aber gleichzeitig der Weg nach Hause wieder gefunden wird. Das heißt, der Protagonist sagt, hier ist alles vorbei, alles verloren, aber ich komme wieder nach Hause und du und ich bleiben übrig. Du und ich sind zusammen. Das ist die Geschichte hinter Drones, hinter diesem Konzeptalbum. Das ist die erste Story. Es gibt noch zwei weitere Songs in diesem Album und die stellen sowas wie die zweite Geschichte dar. Die letzten beiden Songs sind The Globalist und Drones. Und da wird es ziemlich verrückt nochmal. In The Globalist gibt es einen zweiten Protagonisten, könnte man fast sagen. Also so, es ist viel Interpretationsspielraum natürlich auch in diesem Album. Aber so nehme ich das wahr, so sagt es übrigens auch MuseWiki.org. Ich finde es immer schön, wenn eine Band ihr eigenes Wiki hat.
MuseWiki.
Ja. Dort wird sozusagen der Diktator geschaffen. Der Diktator, der Commander-in-Chief ist, wird dort geschaffen. Dieser Song geht 10 Minuten. Das ist ein richtiges Werk. Und um dessen Sturz. Also innerhalb eines Songs wird der komplette Prozess dargestellt. Am Ende von diesem Song zeigt sich der Diktator selber fast reumütig, ein bisschen wie entschuldigend mit den Worten I just wanted, I just needed to be loved. Fast schon ein bisschen Ironie da drin.
Nee, eigentlich. Ich finde, wir sollten hier Opfer-Täter-Rolle nicht vertauschen.
Das meine ich. Das ist fast schon ein bisschen Ironie darin. Und letztlich in Drones Drones ist da nochmal wirklich so ein komplett absurder Abschluss für dieses Album. Das ganze Album rockt wie Hölle. Und am Ende kommt so eine Art Choral. Das ist wirklich...
Gut, passt ja sehr zu Muse.
Ganz schön abgefahren. Das ganze Album, wie du gerade gesagt hast, es passt ganz schön zu Muse. Die Dramaturgie, der Pathos, das, wovon Muse eigentlich lebt, wird in Drones wirklich auf die Spitze getrieben. Und das liebe ich so an diesem Album.
Leute, ihr seid übrigens nicht bei einer Deutsch-LK hier, weil ihr Wörter wie Pathos und Dramaturgie hört. Wir sind Headliner im Herzen.
Ja, sehr interessant fand ich, dass die Band überhaupt im 7. Studioalbum wieder so voll zurückgeht zu diesem Rocksound. Es gibt immer noch Synthies drin. Man muss dazu sagen, in Second Law zum Beispiel hat Muse schon viel mit Synthi, aber auch mit Orchester und solchen Sachen gearbeitet. Second Law ist das Album vorher. In Drones sind sie wieder ein bisschen davon zurückgegangen. Das finde ich ist auch ein relativ eleganter Schritt, wie sie das geschafft haben. Ich lieb's, dass das so geht. Ich lieb's, dass eine Band beim 7. Album sagen kann, kind of back to the roots, aber dann doch nicht so ganz. Wir nehmen das Beste mit von dem, was wir bis dahin kennengelernt haben, aber wollen zurück zu Gitarre, Bass, Schlagzeug.
Das ist ja immer eine sehr, sehr schwierige Diskussion, gerade für Bands, die halt 10, 20 Jahre Musik machen. Und in dem Fall, wie du schon gesagt hast, das 7. Album. Machst du jetzt 7-mal das Gleiche? Willst du immer noch probieren, denselben Durst zu stillen? Dann wird es kritisiert, aber von anderen wiederum geliebt. Oder versuchst du dich immer wieder neu zu erfinden, wirst vielleicht neue Menschen erreichen. Und es gibt Menschen, die machen diese Entwicklung mit, aber du verlierst auch Menschen auf dem Weg. Also es ist so schwierig. Ich habe immer das Gefühl, egal was du machst, es wird kritisiert. Und Kritik wird ja meistens auch sehr laut angebracht. Aber ich glaube auch, so wie ich das wahrgenommen habe, dass Muse da sehr guten Weg gegangen ist, auch sich immer wieder kreativ auszudrücken auf den Alben und immer sehr inspiriert, das zu machen, was sie machen. Das macht es auf jeden Fall besonders. Also keine Scheibe klingt wie die andere. Und es ist nie, die Musik ist nie langweilig geworden. Es ist für mich nicht die Musik, die mich krass erreicht. Ich finde sie sehr spannend und ich finde sie eben auch sehr inspirierend. Aber es gab immer Punkte, an denen ich mich so ein bisschen gestört habe. Aber ich habe vollstes Respekt für die Band und freue mich, dass die so viele Menschen erreichen. Es zeigt ja auch nochmal, dass merkwürdige Musik,
schöner Ausdruck, merkwürdige Musik, okay,
sehr viele Menschen erreichen kann, wenn sie einfach gut durchdacht, gut komponiert, gut produziert ist, eine starke Message hat. Denn vieles, was sie machen, hat mit Standard-Songs ehrlich gesagt nichts zu tun. Sie haben ein paar Mainstream-fähige Songs, die du auch in eine Indie-Playlist oder so packen kannst. Aber ganz,
ach, sogar eine Pop- und sogar eine Rock-Mainstream-Playlist. Wunderbar, ja.
Genau. Aber ganz viel davon ist wirklich besonders.
Muse hat es für mich geschafft, eine Band zu sein, die Mainstream-fähig und fanfähig ist. Ich finde immer so interessant, für den Fan ist das was sehr Besonderes, wenn die Songs nicht nur Mainstream sind, sondern wenn man anfangen kann, Sachen reinzuinterpretieren, wenn es solche Sachen wie Konzeptalben gibt, wenn es Ideen hinter den Songs gibt, wenn es Messages gibt, die verteilt werden, wenn die Texte irgendwie Persönlichkeit haben, wenn was Autobiografisches passiert. Sowas ist wirklich was Besonderes und das ist Sachen, von denen Fans viel Kraft für sich ziehen. Und das ist was sehr Schönes und das hat Muse schon immer geschafft. Und das haben sie geschafft, obwohl sie auch immer auf jedem Album 1, 2, 3 mainstreamfähige Banger hatten. Und die haben Muse letzten Endes auch zu einer Mainstream-Rock-Band gemacht, zu einer erfolgreichen Rock-Band, die gleichzeitig Indie ist, die gleichzeitig Alternative ist. Ich finde, vielleicht ist Indie gar nicht der richtige Ausdruck, muss ich sagen, weil für mich ist es stilistisch nicht Indie. Es hat aber dadurch diesen Independent-Charme, dass es eben so eigenständig ist.
So ein Song wie Time Out kannst du in eine Indie-Playlist reinhauen für eine Indie-Party. Das funktioniert.
Ja, ja.
Also da decken die einfach ein großes Spektrum ab, was denen sicherlich ein ganzes Stück auch zu dem Erfolg verholfen hat. Gott, kriege ich diesen Satz irgendwann nochmal zusammen. Lass uns vielleicht noch kurz über den Song selbst sprechen.
So als Nicht-Muse-Fan, wie hat denn der Song auf dich gewirkt?
Definitiv einer der Songs, die mir mehr gefallen. Ich glaube, mein Problem ist einfach der Gesang. Generell von Muse einfach. Der ist mir zu klassisch inspiriert, zu arienhaft, teilweise zu affektiert. Und ich finde seine Leistung krass und auch ihn als Sänger besonders. Das macht ja den Stil generell aus, dass es so ein bisschen kadenzhaft schon teilweise ist. Aber es ist einfach nichts, was mit mir krass resoniert. Ich finde den Song aber cool. Wie gesagt, definitiv einer der Songs, die ich mehr mag. Ich finde das Riff sehr geil, womit es losgeht. Und für mich ist das Riff insofern besonders, weil wenn du das hörst und dir überlegst, wie würde ich das jetzt für eine Band arrangieren? Was soll jetzt damit passieren? Dann würde man vermuten, dass es so ein All-Out, wir spielen alle gemeinsam und prügeln übelst drauf ein Riff. Das wäre so meine erste Assoziation. Ja. Das würde ich, glaube ich, probieren. Und das passiert hier überhaupt nicht.
Findest du?
Nee,
ich finde so in gewisser Weise.
Nee, aber es passiert ja nicht. Also du hast das Riff in der Gitarre,
ja.
Der Bass spielt was anderes. Der Bass spielt einen sehr reduzierten Akzent und lässt sehr, sehr viel Freiraum. Und auch das Schlagzeug prügelt nicht drauf ein. Also ich finde es sehr interessant, wenn die Strophe losgeht, dass dieser Sägesound, diese Säge-Gitarre läuft weiter und die Band, finde ich, steuert so ein bisschen energetisch eher dagegen. Du hast im Schlagzeug, das klingt zwar groß, aber...
Aber es ist reduziert gespielt.
Genau, du hast halt so
das
diese
Toms, ja,
und es ist melodischer. Es ist nicht so diese Snare, die da übelst reinprügelt oder Becken, sondern wirklich eher melodisch gedacht eigentlich mit den Toms, die fast so ein Pauken-ähnliches Gefühl vermitteln. Ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und das ist eben genau das, was diese Band ja auch besonders macht und was diese Inspiration dann auslöst.
Verstehe. Also für mich ist The Handler wirklich ein Meisterwerk von vorne bis hinten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe generell, wie Matt Bellamy singt. Ich liebe auch Dom und Chris, also Schlagzeuger und Bassist von der Band. Ich finde, dass die drei schaffen das wirklich, Rockmusik auf eine moderne Art und Weise zum Leben zu erwecken. Und sie gehen fantastisch mit Sounds um. Das ist einfach eine großartige Sache. Ich liebe, wie Chris mit den Bass-Sounds umgeht, was er da für eine Herangehensweise daran hat. Ich finde überhaupt, The Handler ist geil. Also geil am Bass, wirklich einfach schöne Melodien. Schön gespielt.
Ja,
also streckenweise gibt es ja richtige Melodien beim Bass und das ist, boah, das ist richtig advanceder Shit. Das ist echt geil.
Immer so ein zweischneidiges Schwert.
Das affektiert dich, glaube ich, oder?
Also Sound, ich finde sie teilweise sehr geil, teilweise sind sie auch überhaupt nicht meins,
okay,
weil sie mir zu weit vom, ich sag mal, klassischeren Bass-Sound weggehen. Und auch mit den Linien geht es mir genau gleich. Ich finde einige Linien wahnsinnig cool und kreativ und spannend und für mich auch inspirierend, wo ich mir denke, ah ja, das können wir wirklich mal verfolgen und mal ausprobieren. Und teilweise auch einfach überhaupt nicht mein Ding.
Ja.
Wie mit allen Sachen bei Muse. Aber ist ja auch völlig fein. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist dann die Bridge.
Ja, die Bridge ist für mich
die
das absolute Highlight.
Kann man gar nicht erwarten.
Die Bridge ist der Hammer. Es geht los mit so einem geilen Gitarrenriff. Und das läuft ab da eine Minute lang durch. Und dieses Gitarrenriff wird durch verschiedene Basstöne harmonisch ständig anders dargestellt, ja. Das heißt, die Basstöne geben letztlich die harmonische Information zu diesem Gitarrenriff. Und das wird auf eine wunderschöne Ebene dadurch gehoben. Dann der Text dazu, den habe ich vorhin vorgelesen, der mich im Herzen tatsächlich sehr bewegt. Also ich find diese Geschichte dieser Turning Points in Drones passiert in diesem Punkt, in der Bridge.
Ja.
Und das ist so fantastisch musikalisch dargestellt. Dann dieses große Drama, dieser große Höhepunkt, zu dem wir uns hinarbeiten in dem Refrain. Dieser Schrei, der sagt, ich will mich nicht mehr kontrollieren lassen. Boah, das ist einfach wirklich, das geht ganz tief in mein Herz. Das ist für mich wirklich bewegend.
Ich habe überlegt, als ich die Bridge gehört habe, was ist das, was hat das für ein Vibe? Und das Erste, an das ich denken musste, war irgendwie so eine Art Racing Game oder sowas. durch diese...
Ja, durch die schnelle Gitarre.
Durch die schnelle Gitarre, genau. Und diesen Synthi-Sound und so. Ist auf jeden Fall mega spannend, das erwartest du nicht. Und was ich noch spannender finde aus einer Komponisten-Sicht ist, wie elegant sie von dieser sehr anderen Bridge wieder in den Refrain reinkommen. Das ist schon wirklich...
Ja. Ja,
das... Ausgecheckt und
der
gut.
Der Übergang ist phänomenal und das ist... Diese Art, diese Bridge zu schreiben, diesen Übergang zu machen, das zeigt, dass eine Band, die durchaus Mainstream-fähig ist, offensichtlich sehr viel Charakter hat und sehr viel Wert darauf legt, diese Emotionalität, diesen Charakter, diesen für sie typischen Pathos und dieses Drama in der Musik immer leben zu lassen und trotzdem irgendwie den Mainstream nicht zu verlieren. Für mich ist Muse dadurch einfach eine absolut einzigartige Band und ich bin wirklich glücklich darüber, dass es so erfolgreiche, aber so emotionale und charakterstarke Bands gibt. Da ist für mich Muse wirklich mehr oder weniger fast alleinstehend am Mainstream-Rockhimmel.
Klar,
fast.
Ist doch immer beruhigend zu sehen, dass nicht nur Stino ja. Hallen füllen kann, sondern auch was sehr Besonderes.
Ja, ganze Stadien.
Genau. Machen wir weiter mit dem nächsten Song.
Unbedingt. Ich freue mich tierisch auf deinen Songvorschlag.
Ein sehr anderer Rocksong im Vergleich zu Muse. Und zwar von Larking Poe. Das ist ein Duo, ein Rock-Duo, die so Blues-Rock machen.
Mit Country- und Folk-Einflüssen.
Southern Rock, genau, Country-Einflüsse. Was das Ganze so ein bisschen besonders macht, sicherlich auch die Slide-Gitarre, was man nicht so häufig hört. Ja. Die benutzen sehr, sehr viel Lap-Steel-Gitarre.
Ja.
Manchmal sieht man das wie so eine Art Tisch. Also man sieht so ein Gitarrengriffbrett und dann sind da so Beine befestigt und man sitzt da dran und bedient das dann wie mit so einer Art Keil.
Keil ist gut, ja.
Ja, so ja, sieht ja, das ja, aus. Klar. Die machen seit 2014 im Duo Musik. Die haben vorher unter dem Namen The Lavelle Sisters, wenn man das so ausspricht, ich habe keine Ahnung, haben die vorher schon im Trio Musik gemacht, nämlich so Bluegrass, weil es eine sehr musikalische Familie ist. Und 2017 haben sie dann als Duo weitergemacht, eben unter dem Namen Larking Poe. 2017 kam das Album Kin raus und dann alle, ja, so zwei Jahre ungefähr, haben sie ein Album rausgehauen. 2022 kam das Album Blood Harmony raus, womit sie auch einen Grammy gewonnen haben. Anfang diesen Jahres, 2025, kam ihr aktuelles Album raus, was Bloom heißt. Finde ich mit einem sehr schönen Cover. Finde ich irgendwie sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen. So die ganze
ja, das Cover ist super schön. Ich finde überhaupt die ganze Ästhetik dieser Band ist tierisch.
Zwei Frauen, die zusammen diese Musik schreiben in Nashville.
In Nashville, natürlich.
Love it. Und ganz ehrlich, ich habe dieses Album gehört und ich habe genau diesen Vibe einfach bekommen. Die Slide-Gitarre, diese leichten Country-Vibes und dieser Blues-Sound und so.
Die Slide-Gitarre ist auch einfach unverschämt gut gespielt, by the way. Also ich finde überhaupt, die Slide-Gitarre ist wirklich geil gespielt. Und die beiden Stimmen harmonieren so schön. Also das ist so ein klasse Duo einfach.
Das Album haben sie in 26 Tagen eingespielt.
26 Tage?
Ja, also fast 4 Wochen waren sie damit beschäftigt. Die machen alles selbst. Spielen selbst ein, produzieren selbst.
Für eine Independent-Band nur 26 Tage? Was? Ist ja Hammer.
Und,
ich lieb sowas.
Haben das nur kurz unterbrochen, um ihren Grammy abzuholen. Und haben dann die Scheibe fertig gemacht.
Crazy.
Ganz spannend finde ich eigentlich die Themen, die aufgegriffen werden. Geht viel um Selbstakzeptanz, um Individualität und die Herausforderungen moderner Weiblichkeit. Also Feminismus wird durchaus auch angesprochen. Ich habe die Scheibe, als sie rauskam, schon gehört. So 2-3 Mal. Und ich muss gestehen, sie ist bei mir nicht so krass hängen geblieben. Ich mag den Sound an sich sehr gerne oder diese Art von Rockmusik, weil sie ein bisschen untypischer ist. Was für mich ein bisschen schade ist, ist einfach, dass die Abwechslung auf dem Album sehr gering ist. Also die Abweichung ist vielleicht 10%. Aber du hast das Gefühl, es sind 11 Songs, ich glaube 42 Minuten Länge. Du hast fast das Gefühl, du hörst die ganze Zeit den gleichen Song. Das ist ein bisschen schade. Ich finde es hervorragend, wenn du davon 2, 3 Songs hörst. Das ist wirklich cool. Das ist eine neue, andere Klangfarbe zu vielem anderen. Und ich freue mich auch, wenn wir einen Song davon in unsere Playlist reinpacken.
Unbedingt.
Ich glaube, ja, da ist er wirklich hervorragend aufgehoben und macht sehr, sehr viel Spaß. Deswegen möchte ich herzlich auch trotzdem diese Band empfehlen, dass man da mal reinhört und in die Scheibe Blumen im Allgemeinen. Den ersten Song mag ich sehr gerne. Und dann auch den ich rausgesucht habe, der Bluephoria heißt. Ich versuche das eigentlich immer so zu machen, dass, wenn ich das Gefühl habe von der Scheibe, möchte ich gerne einen Song vorstellen. Dann höre ich die einfach durch, merke mir so, was sind für mich so die herausragenden Songs und wähle dann davon ein. Und im Nachhinein gucke ich danach, wie sehen das denn andere? Und meistens ist es so, dass ich nicht den erfolgreichsten Song raussuche, weil ich irgendeinen weirden Song meistens lieber mag.
Ja.
Der dann halt nicht so gut performt einfach. Und in dem Fall habe ich den erfolgreichsten Song rausgesucht, der von der Kritik am meisten gelobt wurde und auch am meisten gestreamt wurde. Wie stehst du zu dem Song?
Ich stehe generell zu Larkin Poe ziemlich positiv. Ich finde die Band geil. Ich finde, wie gesagt, zweistimmigen Gesang finde ich sowieso immer super. Und wenn zwei solche geilen Stimmen einfach so gut harmonieren, ist es umso besser für mich. Ich finde die Mischung echt geil. Also diese Mischung aus irgendwie ein bisschen Southern Rock, Country, Mainstream Rock, dann so ein bisschen so Stadion-Rock-Refrain-Vibes. Das ist alles so geil gemischt. Da drauf diese Lapsteel-Gitarre ist tierisch. Das gefällt mir generell sehr gut. Bluephoria finde ich super, ist ein geiler Song. Ich finde den Aufbau toll.
Oh ja.
Also der Aufbau.
Das
also,
war, glaube ich, das, was mich auch überzeugt hat, den zu nehmen.
Dass zum Beispiel der Vers erstmal anfängt mit nur Gesang.
Das ist für mich das absolute Highlight.
Ja.
Ich finde, das Riff am Anfang ist ein Blues-Riff. Ich glaube, live ballert das übelst rein. Ich glaube, da kann das richtig Druck aufbauen. Und der Gesang geht, glaube ich, los. Da klingt noch so ein bisschen die Gitarre aus. Und dann kommt dieser Schlagzeug-Groove und nur die Gesangsmelodie. Ey, also da kriege ich
echt stark
Gänsehaut. Also
das ist schon echt
stark. War wirklich mein Highlight auf der ganzen Scheibe. Das klingt so doof, einfach nur Schlagzeug mit Gesang, aber es funktioniert so unfassbar gut einfach nach diesem Intro.
Das sehe ich genauso. Das hat mich sofort gecatcht, schon als ich den Song das erste Mal gehört habe. Mir geht's ähnlich mit dem ganzen Album, also generell mit allen Larkin Poe Alben. Ja. Also jeden Song hintereinander weghören, I don't know. Auch nicht ganz mein Ding, das ist mir dann zu viel eins. Aber einzelne Songs sind dafür umso schöner, ja. Mhm. Die stechen so schön heraus, weil die so einen einzigartigen Mix haben. Dieser einzigartige Mix auf Länge eines Albums hört sich für mich eben auch ein bisschen ab. Aber alleine für sich genommen, ein Song, wow, tierisch.
Sie haben eine sehr besondere Klangfarbe durch diese sehr präsente Slide-Gitarre.
Ja.
Aber die wird wirklich in jedem Song auch permanent benutzt. Und dadurch, finde ich, nutzt sich diese Klangfarbe eben auch ab.
Genau.
Und es ist so ein bisschen inflationär. Und das ist toll für ein paar Songs. Aber über eine ganze Scheibe ist es so, es verliert sehr an Magie.
Genau das. Es ist so ein besonderer Sound, der dann ein bisschen overused ist. Aber das ist nicht als ernsthafte Kritik zu verstehen, sondern eher so als subjektive Meinung, weil es ist ihr Sound, ne? Und das ist die Persönlichkeit der Band. Das ist ein ganz wichtiger Baustein von diesem Sound. Und den nicht zu haben, würde natürlich auch sofort diesen Band-Sound ruinieren, mehr oder weniger.
Vielleicht noch ein paar kurze Worte zu der Bandbesetzung. Die zwei Schwestern haben wir ja schon erwähnt, aber wir haben eine volle Rockband. Wir haben noch Bass, Schlagzeug mit dabei, manchmal auch so ein bisschen Hammond-Orgel, was man hier am Anfang auch hört. Und das ist einfach eine geile Kombination. Diese Lap-Steel-Slide-Gitarre zusammen mit der Hammond-Orgel ist eine sehr coole Klangfarbe. Kurz was zum Erfolg oder zur Rezeption des Albums, was mich ein bisschen überrascht hat, muss ich gestehen. In Deutschland hat das Album Platz 13 der Charts erreicht. Ich hätte nicht gedacht, dass die so viel Anklang finden, aber freut mich sehr für die.
Cool.
In Österreich, der Schweiz Platz 11 und in den USA sogar Platz 1 der Blues-Charts. Siehe da.
Platz 1?
Ja.
Geil. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich kenne sie seit Blood Harmony.
Da muss ich unbedingt auch mal reinhören. Generell bin ich noch gar nicht lange mit der Band vertraut. Ich habe die durch eine Freundin kennengelernt, weil wir einen Song live performt haben. Dadurch habe ich die überhaupt erst kennengelernt und dann habe ich gesehen, ah, neue Scheibe, komm, dann hörst du jetzt mal ein bisschen intensiver rein.
Welchen Song habt ihr gespielt?
Das weiß ich leider nicht mehr.
Wirklich?
Da bin ich überfragt.
Wie geht das?
Wieso, Alter, allein für die nächsten paar Konzerte lerne ich 30 Songs.
Ich ja, aber nicht du, mehr... du spielst ein Lark and Post-Song in deinem Leben und kannst dich nicht an den Namen erinnern?
Nein, keine Chance. Keine Chance. Anderen Punkt würde ich gerne noch ansprechen. Ich finde die ganze Musik, den Stil, auch die Texte, wie sie das machen, finde ich an sich sehr persönlich. Ich finde, leider spiegelt sich das nicht im Sound wider. Das ist so mein anderer Kritikpunkt oder bisschen Problem, was ich mit dieser Scheibe habe. Ich finde den Sound, mir gefällt er nicht. Mir gefällt nicht, wie dieses Album produziert ist. Mir klingt das zu sehr nach Stino-lautem Rock. Zu viel Kompression, gerade das Schlagzeug stört mich wirklich ganz aktiv, muss ich sagen. Das ist mir viel zu viel Geballer. Ich finde, das nimmt sehr diese Intimität und das Persönliche raus.
Ja, es ist der klassische Modern Rock Sound.
Also es klingt dadurch mehr nach Hard Rock. Es will irgendwie mehr Energie vermitteln. Es ist lauter und brachialer. Ich weiß nicht, ob man dieses, ich sag mal, etwas Ruhe und etwas Energetischere, ob man das nicht auch auf eine bisschen andere Art und Weise hätte rüberbringen können im Mixing-Prozess, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Black Keys vergleiche, die auch ja. Bluesrock machen. Und finde ich sehr, sehr persönlich. Da ist nicht viel Kompression, gar nicht Geballer.
Die wirken roher.
Die schaffen das in meinen Augen viel besser, dieses Persönliche mit diesem Bluesrock-Sound trotzdem rüberzubringen.
Das ist eine Tendenz, wie Modern Rock eben produziert wird. Ich finde es sehr traurig, dass es so ist. Das ärgert mich tierisch. Ich versuche mir schon abzugewöhnen, mich darüber zu ärgern. Bei unserer Musik fasse ich das überhaupt nicht an. Also da wird der sogenannte C-Knopf wird überhaupt nicht mehr aktiviert, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
Auch nicht der Q-Knopf.
Auch nicht der Q-Knopf.
Also, Finger weg.
Ja, Kompressor und Quantisieren, das sind Sachen, die mag ich nicht gerne. Ich versuche es zu vermeiden, wo es geht. Es hilft manchmal, also Kompressor ist, es ist jetzt nicht so, als wäre das verboten oder so. Das gab es aber schon in analogen Zeiten. Das hat nichts mit Post 2000 zu tun. Das ist eine Tendenz, dass das immer mehr gemacht wird und das nervt einfach fürchterlich. Komprimieren bedeutet letzten Endes, dass die lauten Teile in der Musik leiser gemacht werden und die leisen dafür aufgeholt werden und am Ende klingt einfach alles gleich. Und das ist schade, weil gerade wie du sagst, bei solcher Musik, die so viel Persönlichkeit hat, gerade in unserer heutigen Zeit, warum nutzen wir das nicht aus? Guck dir Black Keys an, schön roh, schön rau. Und die Musik lebt doch davon. Ja,
ich muss da direkt dran denken und habe da gestern auch dann das nochmal so im Vergleich gehört. Ich wollte deswegen jetzt nicht die Scheibe abstrafen oder
nein,
die Künstler,
Scheibe ist tierisch gut.
Weil ich finde geil, was sie machen und freue mich, wenn das ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, wenn das auf anderen Scheiben vielleicht ein bisschen anders gelöst werden würde, würde ich das deutlich mehr feiern.
Ich kann dir sagen, ich glaube, ich mag Blood Harmony mehr als Bloom. So insgesamt.
Mhm.
Durchweg, kompositorisch wie von der Produktion. Aber Bloom hat etwas mehr Mainstream-Charakter. Würde ich auch durchaus so einordnen.
Ich glaub,
wobei ich Bluephoria wirklich liebe. Also ich will, der Song
ja,
ist
ich glaub,
echt gut.
Ich
ja.
glaube, für die Playlist ist es ein starker Song.
Auf jeden Fall.
Der geht da nicht unter.
Ja. Aber ich glaube, Blood Harmony höre ich auch als Album lieber, als dass ich Bloom als Album höre.
Bin ich sehr gespannt. Das werde ich die nächsten Tage mal machen. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben. Wir haben eine Instagram-Seite mit allen Links, unter anderem auch der Weg zu unserer Playlist, wo alle Songs drin sind, wo ihr entspannt reinhören könnt, worüber wir hier so sprechen.
Genau so
mittlerweile
sieht's aus.
Sind da schon ein paar Songs drin.
Und ich finde übrigens, unsere Playlist ist so eine dermaßen eine Banger-Playlist mittlerweile geworden. Also das ist so, wenn ich nicht wüsste, was ich anhören will, würde ich unsere Playlist anhören. Ich liebe die. Ich finde das,
Shameless Plug.
Shameless Plug, also wirklich komplett shameless. Ich finde es einfach gut. Ich finde einfach wirklich, da sind tierisch viele geile, schöne Banger drauf und ich genieße das richtig, wenn ich so die Playlist aufmache, das ist so, yes! So viel Character und Attitude in einer Playlist findet man selten. Bin ich ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen.
Da sieht man so ein bisschen das Ergebnis einmal zusammengefasst, ne? auf einen Blick.
Genau so sieht's aus.
Wahnsinn, den wir hier jede Woche ins Mikro labern. Also vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben.
Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Headliner am Herzen. Alles Gute, peace out.
Peace out. Outtake
Madness. Let's not show this. Jamie the Coffee Hunter, das wäre irgendwie voll der Name für so ein YouTube-Format oder für so ein YouTube-Channel, wo du einfach rumreist und verschiedene Cafés ausprobierst.
Ja, kann du, ich mir voll vorstellen. Ganz ehrlich, ich könnte von jeder Reise wahrscheinlich so 10, 20 Bilder von unterschiedlichen Cafés posten.
Ja, aber geil, dann machst du es noch zum Videoformat und dann und dann läuft dein YouTube-Channel.
Ich glaube, das lenkt dann so vom Wesentlichen ab. Ich will ja mein Bassspiel präsentieren.
Du machst einen neuen YouTube-Channel.
Achso, mache ich dann noch mehr Social Media.
Ja, natürlich. Jamie the Coffee Hunter. Pass auf, das wird noch mehr Bang als Musik.
Du machst dann einfach so
dein Hobby und das wird besser funktionieren als die Arbeit.
Es kann nur mehr Bang. Ich habe das Gefühl, wir haben ChatGPT die gleiche Frage gestellt.
Wirklich hat ChatGPT das ausgespuckt?
Ja.
Ja?
Die Frage, ja.
Exakt das?
Ja. Exakt die Frage.
Exakt so.
Ja.
In dem Wortlaut.
Mhm.
Mein Leben macht keinen Sinn.
Ja, das zeigt natürlich ein bisschen auch, wie kreativ du warst und wie viel Zeit dir das wert war.
Und
ich hoffe, das nehmen unsere ZuhörerInnen auch so wahr und werden dir dazu entsprechend dann auch Feedback geben. Ich werde jetzt trotzdem diese Frage beantworten mit großem Widerwillen.
Das darfst du dann schneiden.
So, ja, ich habe ja sonst keine Hobbys oder ja. Leben oder eine Freundin.